Deutschlandfunk. Der Tag.
Die deutsche Geschichte ist eine gebrochene Geschichte mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid.
Frank-Walter Steinmeier war das heute in Berlin bei seiner Rede zum 8. Mai. Heute, vor genau 75 Jahren, ist ja der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Da lohnt sich noch kurz ein anderer Rückblick. Der 8. Mai 1985, der Bundespräsident da hieß Richard von Weizsäcker und er hat im Bundestag in Bonn das hier gesagt.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Das klingt heute völlig selbstverständlich, aber von Weizsäcker hat damals noch einiges an Kritik einstecken müssen für diese Sätze, weil viele das Kriegsende damals vor allem noch als Niederlage gesehen haben. Der 8. Mai, der Tag der Befreiung, das ist immer wieder ein Datum, an dem es einiges zu sagen gibt. Über Deutschland und den Zweiten Weltkrieg, über die Zeit danach und natürlich vor allem darüber, wie wir in Deutschland mit dieser Erinnerung umgehen. Ich spreche darüber gleich mit Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir reden heute über die Außengrenzen von Deutschland. Die bleiben wegen Corona erstmal noch geschlossen. Aber das wollen viele so nicht länger hinnehmen. Vor allem in der Union wächst der Druck. Der Druck wohlgemerkt auf den Bundesinnenminister von der CSU, Horst Seehofer. Worum es da geht und was gerade los ist an den Außengrenzen, das hat mir meine Kollegin Katharina Hamburger erklärt. Alles an diesem 8. Mai 2020. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo Panayotis, grüß dich.
Hi, moin Tobias.
Panayotis, heute der 8. Mai. Das ist ja immer wieder ein extrem wichtiges Datum, auch für den jeweiligen Bundespräsidenten. Da werden immer sehr wichtige Reden gehalten, häufig Reden, die sich als wegweisend herausstellen, häufig Reden, die auch wieder über Jahre oder Jahrzehnte hinweg in Erinnerung bleiben. Wie war das heute für Frank-Walter Steinmeier in Berlin? Wie ist das gelaufen?
Ja, wegweisend. Wir sind uns da nicht so ganz klar. Wir haben die Rede hier gehört bei uns im Hauptstadtstudio und wir sind auch noch im ständigen Austausch, wie wir denn verschiedene Sätze interpretieren. Vielleicht fange ich einfach mal vorne an. Also eine knappe Viertelstunde dauerte die Rede. Der Tag der Befreiung, der ist ein Tag der Dankbarkeit, sagte Steinmeier. Und er sagte auch, ja, der 8. Mai 1945, das sei auch ein Tag der Befreiung gewesen. Aber er war noch lange nicht in den Köpfen und Herzen der allermeisten Deutschen gewesen. Und die Befreiung von 45, die war von außen gekommen. Sie musste auch von außen kommen, so Steinmeier. Und spricht dann von einer sogenannten inneren Befreiung, also der Aufarbeitung und Aufklärung über Mitwisserschaft und Mittäterschaft. Ich finde ja ganz interessant, dass er das, ich finde, als etwas Abgeschlossenes sieht. Da könnte man ihm vielleicht auch widersprechen. Und er sagt auch nicht, dass Erinnern sei eine Last, sondern dass Nicht-Erinnern werde zur Last. Und dann hören wir vielleicht noch mal ganz kurz rein, was er da noch weiter gesagt hat.
Es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte. Denn ohne Erinnerung verlieren wir unsere Zukunft. Nur weil wir Deutschen unserer Geschichte ins Auge sehen, weil wir die historische Verantwortung annehmen, nur deshalb haben die Völker der Welt unserem Land neues Vertrauen geschenkt. Und deshalb dürfen auch wir selbst uns diesem Deutschland anvertrauen. Darin liegt ein aufgeklärter, demokratischer Patriotismus. Es gibt keinen deutschen Patriotismus ohne Brüche.
Ja, und das finde ich dann doch bemerkenswert, dass man an so einem Tag wie heute dann das Wort Patriotismus so erwähnt und sagt im Prinzip, wir können, wenn es aufgeklärt ist und demokratisch, dann ist Patriotismus sozusagen legitim, das lese ich daraus. Und das fand ich dann doch bemerkenswert. Und dann spielte noch vielleicht noch einen zweiten Ton, den wir gleich einspielen, dann spielte Europa, auch verbunden mit Corona, eine weitere zentrale Rolle in seiner Rede und die Redewendung nie wieder.
Nie wieder, das haben wir uns nach dem Krieg geschworen. Doch dieses nie wieder, es bedeutet für uns Deutsche vor allem nie wieder allein. Und dieser Satz gilt nirgendwo so sehr wie in Europa. Wir müssen Europa zusammenhalten. Wir müssen als Europäer denken, fühlen und handeln. Wenn wir Europa auch in und nach dieser Pandemie nicht zusammenhalten, dann erweisen wir uns des 8. Mai nicht als würdig. Wenn Europa scheitert, scheitert auch das nie wieder.
Ja, also da sieht man, also Corona hat eine Rolle gespielt, klar, weil eben wegen Corona auch der ganze Staatsakt ausgefallen ist. Also das fand ich so mit die zentralsten Sätze und ja.
Panagiotis, sind das nicht eigentlich, was er da gesagt hat, sind das nicht eigentlich Selbstverständlichkeiten? Ich meine, ich höre da jetzt raus, er hat gesagt, Deutschland hat begriffen, die Deutschen haben nach dem Krieg begriffen, was sie für Fehler gemacht haben und ihre Lektion ist jetzt Europa und sie müssen dafür sorgen, dass Europa zusammenhält. Sind ja so Sätze, die wir eigentlich seit Jahrzehnten hören und die, glaube ich, auch die allermeisten unterschreiben würden, oder?
Ja, auch. Und einen zentralen Aspekt, der ist mir jetzt gerade so ein bisschen untergegangen. Er ist auf Richard von Weizsäcker tatsächlich eingegangen, auf diesen berühmten Satz seiner Rede von 85. Dazu muss ich sagen, ich war damals noch nicht geboren. Und Weizsäcker sagte ja, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Und da sagte Steinmeier heute, ja, den müsste man heute neu und anders lesen, sagt er. Und holt diesen Satz im Prinzip ins Hier und Jetzt. Hören wir mal rein.
Damals wurden wir befreit. Heute müssen wir uns selbst befreien. Befreien von der Versuchung eines neuen Nationalismus, von der Faszination des Autoritären, von Misstrauen, Abschottung und Feindseligkeit zwischen den Nationen, von Hass und Hetze, von Fremdenfeindlichkeit und Demokratieverachtung. Denn sie sind doch nichts anderes als die alten bösen Geister in neuem Gewand.
Ja, und ich glaube, dass er so zentral auch auf Weizsäcker eingeht, ist letztendlich, weil sozusagen diese Rede von Weizsäcker als die Rede sozusagen auch vielleicht eines Bundespräsidenten, was auch das Erinnern angeht, als die Rede galt, dass er da direkt drauf eingeht und im Prinzip sagt, es ist jetzt in meinen eigenen Worten, alles schön und gut, was Herr Weizsäcker damals gesagt hat, aber wir müssen nach vorne blicken. Ich weiß nicht, was es genau bedeutet. Also ich finde auch, dieser Satz lässt sehr viel Interpretation zu, genauso wie die Frage des aufgeklärten demokratischen Patriotismus. Was meint er damit? Auf wen bezieht er sich? Ja, also was heißt das? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch diesen Verfassungspatriotismus, also eher sozusagen ein staatsbürgerliches Konzept als Alternative zu einem, wie auch immer, ethnisch begründeten Patriotismus steht, fand ich schon zumindest bemerkenswert und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, du sagst, das sind irgendwie sozusagen Sätze, die man vielleicht auch erwartet, aber tatsächlich werde ich mir nochmal Gedanken machen und vielleicht gibt es da nochmal Nachfragen, wie hat er das denn gemeint, weil wir müssen davon ausgehen, dass diese Sätze natürlich ganz klar gezielt so eingesetzt wurden, dass wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen.
Wie ist es denn, du hast es ja schon angedeutet, mit aktuellen Vorfällen, mit Rechtsextremismus, das ist ja ein Thema, über das wir auch hier im Podcast immer wieder reden, ist er darauf eingegangen, wie sich Deutschland sozusagen in den vergangenen Jahren und auch Monaten verändert hat?
Er hat es angesprochen, indem er gerade bei diesem letzten Ton, den wir gehört haben, war dann sozusagen der Nachklapp, die Opfer von Hanau, von Halle und von Kassel, die sind nicht vergessen. Corona, nur weil wir Corona haben, vergessen wir sie nicht. Also er hat die natürlich da sozusagen auch ins Zentrum gesetzt, in Bezug auf den Nationalismus, den er da erwähnt hat. Das ist sozusagen... Das ist, wenn man das so sieht, im Prinzip einer der wenigen Punkte, die er damit angesprochen hat. Er ist jetzt nicht auf sozusagen konkret auf die Gefahr von rechts eingegangen. Er hat das sozusagen, glaube ich, damit halt mit eingebunden, würde ich sagen.
Hättest du dir das gewünscht, dass er darauf eingeht?
Ach, muss ich kurz überlegen. Ich glaube, dadurch wurde es deutlich, dass er ganz gezielt die Opfer der letzten rechtsmotivierten Anschläge da direkt anspricht und sagt, ihr seid nicht vergessen, wir denken an euch. Ich weiß jetzt nicht, ob er da jetzt nochmal heute sozusagen den Tag nutzt, wo ja der Tag des Erinnerns ist und auch des Innehaltens, dass man da nochmal sagt, so liebe Leute, passt mal auf, da gibt's die Gefahr von rechts, dass man das nochmal betont. Es gibt ja sozusagen auch schon vorher, hat es ja Anlässe gegeben, wo er das ja auch betont hat.
Und es könnte ja auch sein, dass man so oder dass er dadurch die Rechtsterroristen noch geadelt hätte, indem er sie sozusagen auf eine Stufe stellt mit dem, was in Deutschland am 8. Mai 1945 zu Ende gegangen ist. Ist so ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht.
Ja, vielleicht. Ja.
Panagiotis, was ich ganz interessant finde, was du gesagt hast, du warst noch nicht geboren, als Richard von Weizsäcker damals seine Rede gehalten hat, 1985. Ich war damals ein etwas älterer Teenager schon, also ich kann mich dran erinnern. Ich kann mich auch an das Echo damals erinnern. Aber trotzdem bringt mich das zu der Frage, was bedeutet denn dann der 8. Mai eigentlich für dich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wird vielleicht manche Hörerinnen und Hörer vielleicht auch verstören, wie auch immer, aber ich freue mich tatsächlich. Also es ist kein Tag der, es ist für mich ein Tag der Befreiung, ja, und man muss auch dazu sagen, ich, dadurch, dass meine Familie in dem Sinne halt eben keinen deutschen Bezug hat, wie auch immer, weil meine Familie eben aus Griechenland kommt und ich eben auch sozusagen dadurch auch sensibilisiert bin, als die Deutschen eben Griechenland besetzt hatten und dort ihre Gräueltaten verübt haben, Dörfer ausgelöscht haben, Massaker verrichtet haben, bin ich da so ein bisschen anders, was heißt anders, aber ich bin extrem sensibilisiert, bin so sozialisiert, dass ich sozusagen die, ja, die Opferperspektive letztendlich immer sozusagen eingenommen habe. Von daher ist es für mich, auch diese ganze Diskussion, und ich glaube, das ist auch eine Generationsdiskussion. Du sagst, du warst sozusagen ein Teenager und hast das Echo noch mitbekommen und ich habe es eben nicht mitbekommen. Ich müsste mir sozusagen bei YouTube die ganzen Berichte und die Rede, das müsste ich mir sozusagen nachträglich anhören, würde wahrscheinlich immer noch nicht richtig vermittelt bekommen, was es damals für ein krasses Echo gab. Aber für mich steht außer Frage, dass das ein guter Tag war, weil eben Europa und Deutschland vom Nationalsozialismus und vom Faschismus befreit wurden. Und das ist sozusagen meine persönliche Haltung dazu.
Wenn du diese beiden Perspektiven hast, aufgrund deiner eigenen Biografie, wäre das denn für dich in Ordnung, wenn ich als, sage ich mal, Westdeutscher, in Westdeutschland aufgewachsener, ganz einfach sagen würde, für mich ist der 8. Mai 1945 ganz klar ein Tag der Befreiung. Das ist ein Tag zum Feiern. Das ist ein Tag, an dem in Deutschland sich sozusagen die Geschichte gewendet hat. Und eigentlich seitdem hat Deutschland eigentlich einen sehr erfolgreichen Lauf genommen. Und wir können eigentlich nur mit Freude zurück darauf blicken, dass es diesen Anfang, diesen 8. Mai, diesen Tag der Befreiung gegeben hat. Das ist für uns überhaupt kein Tag, an dem wir uns irgendwie schämen müssten oder an dem wir negative Gedanken haben müssten, sondern im Gegenteil, an dem wir uns freuen könnten. Wäre das für dich in Ordnung, so eine Sicht?
Es wäre für mich in Ordnung, aber ich würde das natürlich auch eingrenzen wollen und sagen, okay, vielleicht ist das sozusagen unser Konsens, dass es natürlich auch Biografien gab und viele Leute gab, die natürlich auch, wo es dann auch nach 45, ich meine sozusagen Europa, Deutschland lag in Schutt und Asche, dass es da natürlich im Wiederaufbau nicht einfach war, dass es da unsägliches Leid danach auch noch gab, dass auch Leute, die zum Beispiel danach hier in der DDR aufgewachsen sind, die werden vielleicht auch ein anderes Narrativ nochmal haben. Auch die ganzen ehemaligen Sowjetstaaten. Ich glaube, man muss sozusagen jede einzelne Geschichte tatsächlich für sich greifen. Ich glaube, das ist auch das, was letztendlich jetzt auch so in diesem Narrativ des Erinnerns so hochkommt, dass jedes Land im Prinzip sagt, man muss auch an uns gedenken, man muss auch an uns erinnern, was wir damals durchlitten haben. Also ja, ich würde jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ja, es ist eine Erfolgsgeschichte. Ich würde sagen, also das, was Steinmeier heute als Aufarbeitung, also als etwas Abgeschlossenes stehen lässt, dem würde ich tatsächlich widersprechen und sagen, vielleicht eine eingeschränkte Erfolgsgeschichte. Ja, ich glaube, die Deutschen, wenn man das so sagen kann, haben sich sozusagen ihrer Vergangenheit gestellt, aber trotzdem haben wir sozusagen tatsächlich irgendwie rechtsterroristische Tendenzen. Was heißt Tendenzen? Das ist ein großes Problem. Und sozusagen ich sehe nicht, dass sozusagen die Probleme einfach weg wären, die damit einhergehen. Also ich glaube, man muss einfach extrem vorsichtig sein. Und das ist das auch, was Steinmeier gesagt hat. Es ist letztendlich nichts, so sinngemäß nichts für die Ewigkeit. Ja? Wir müssen letztendlich uns immer wieder für Demokratie einsetzen. So. Also ja.
Gut, und das frage ich dann jetzt nochmal dich als einen Journalisten Mitte, Anfang 30. Diese Erinnerung an den 8. Mai oder Erinnerung in dem Sinne gibt es ja eigentlich gar nicht, weil dazu ist es zu lang weg. Du hast es ja auch nicht erlebt, aber das Erinnern an diesen Tag, ist das für Leute in deiner Altersgruppe überhaupt noch relevant oder ist das unglaublich weit weg?
Ach, unterschiedlich. Ich glaube auch, also ich glaube, für viele ist es ziemlich weit weg, wenn man sagt, 8. Mai, was war da? Keine Ahnung, ich kann mir dieses Datum nicht merken. Ich glaube, wenn man sich tatsächlich einfach so ein bisschen mit Geschichte befasst hat und auch sozusagen mit dem Zweiten Weltkrieg, dann weiß man sozusagen, dass dieses Datum essentiell ist. Weil ohne dieses Datum wären wir vielleicht gar nicht hier und würden so frei miteinander reden. Kann nicht für eine Generation sprechen. Ich glaube, also in meinem Umfeld spielt es eine Rolle. Und ich bin gar ganz ehrlich, also ich setze das auch. Also sagen, Berlin ist ja heute ein offizieller Feiertag, einmalig. Jetzt sitze ich hier und wir reden.
Aber du feierst diesen Tag heute.
Ach, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also was heißt feiern? Also ich glaube einfach froh sein, dass es so gekommen ist. Ich glaube, ich trifft es vielleicht besser.
Panayotis, dann danke ich dir vielmals, dass du diese Gedanken mit uns geteilt hast. Danke dir.
Danke. Jo, ciao, danke.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Jetzt.
Hallo, Katharina, jetzt. Grüß dich. Tobias hier. Jetzt. Katharina Hamberger in Berlin. Das ist meine Kollegin, die für uns hier im Deutschlandfunk immer die CSU im Blick hat. Und deshalb auch den Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der kommt gerade ziemlich unter Druck. Da geht es um die geschlossenen Außengrenzen. Horst Seehofer sagt, die Grenzen sollen tatsächlich auch noch weiter geschlossen bleiben. Ich habe darüber mit Katharina vorhin gesprochen und ich habe sie erst mal gefragt, woher dieser Druck auf Seehofer denn jetzt eigentlich kommt.
Naja, der kommt tatsächlich, und das ist ganz interessant, aus den eigenen Reihen, also aus der Unionsfraktion, vor allem von CDU-Politikern, die an der südwestlichen Grenze von Deutschland das wahrscheinlich auch direkt vor Ort mitkriegen, wie der Unmut der Leute ist, dass sie sagen, ich kann hier nicht über die Grenze gehen, hier sind teilweise Zäune, ich kann meine Verwandten nicht sehen, es ist irgendwie ein super Umweg, wenn man einen offenen Grenzübergang braucht, um zum Arbeiten über die Grenze zu fahren. Und die haben sich zusammengetan und bringen jetzt ihren Unmut laut zum Ausdruck.
Und was ist dein Eindruck? Ist das eine Geschichte? Ist das sozusagen eine Bewegung tatsächlich von ein paar Unionsabgeordneten? Oder haben wir da so ein richtiges, so ein Feuer, was kocht?
Also ich habe schon das Gefühl, dass das langsam der Druck größer wird auf Horst Seehofer, der ja eben angekündigt hat, dass er die Grenzkontrollen bis zum 15. Mai verlängern möchte. Und das begann so langsam, da gab es eben diese Abgeordneten aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, angeführt von Andreas Jung aus Konstanz, der eben gesagt hat, spätestens ab dem 15. Mai müssen die Einreisesperren komplett entfallen. Die Gruppe sagt, die Maßnahmen werden doch den Gesundheitsschutz nicht mehr gedeckt. Da kommen aber jetzt andere Stimmen dazu, die das so ein bisschen noch den Druck auf Horst Seehofer erhöhen. Da ist einmal, die Europapolitiker, Daniel Caspari von der deutschen Gruppe, also CDU, CSU, der den Sinn der Grenzkontrollen auch hier im Deutschlandfunk hinterfragt hat. Der kommt aus Karlsruhe, kriegt das natürlich auch mit. Dann aber auch der CDU-Generalsekretär, der sich für ein europäisches, einheitliches Vorgehen ausgesprochen hat. Also das zielt nicht nur auf Seehofer, sondern auch auf andere. Und dann muss man auch sagen, dass die Bayern auch langsam so ein bisschen wackeln. Also die CSU, die ja eigentlich da immer sehr stark hinter Seehofer auch stand, auch diese harten Maßnahmen vertreten hat. Aber jetzt sagt auch Joachim Herrmann, dass es eben ein dringendes Anliegen sei, dass der grenzüberschreitende Alltag mit Österreich und Tschechien bald möglichst wieder stattfinden kann. Also der Druck wächst immer stärker auf Horst Seehofer. Hinzu kommen natürlich auch die Abgeordneten aus anderen Parteien, Grüne, SPD, die das auch forcieren.
Das alles passiert natürlich, nehme ich mal an, vor dem Hintergrund, dass wir sowieso jetzt in diesen Tagen gerade erleben, dass alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen hier bei uns in Deutschland gelockert werden. Dass jetzt halt dann immer mehr Leute die Frage stellen, warum brauchen wir dann noch dieses harte Vorgehen an den Grenzen? Warum brauchen wir da noch die geschlossenen Grenzen? Wie ist das denn eigentlich? Kann man sagen, um uns herum, um Deutschland herum, ist das Bild ähnlich einheitlich wie bei uns? Überall gehen die Zahlen runter und es wird langsam alles besser, wenn man das so sagen kann?
Ja, ich glaube, dass man das im Großen und Ganzen so sagen kann. Also, dass die Maßnahmen, die in vielen Ländern um uns herum ergriffen worden sind, zum Großteil wirken. Also man sieht ja auch, Österreich hat angefangen, die Maßnahmen zu lockern, schon ein bisschen früher als Deutschland. Die haben aber auch früher damit angefangen. Die Maßnahmen waren auch in Teilen noch strikter, die auch schon wieder über Sommerurlaub sprechen in Österreich. Dann gibt es Länder wie Polen, die auch sehr strikte Maßnahmen erhoben haben. Also da merkt man, da gibt es rund um Deutschland herum schon Effekte dieser Maßnahmen. Und deswegen jetzt eben auch den Druck vor allem der Grenzbewohner zu sagen, wir müssen da oder wir wollen, dass die Grenze wieder offen ist. Auch der Ruf nach europäischen Maßnahmen, also wieder ein einheitliches europäisches Vorgehen und nicht so nationale Maßnahmen, sondern dass man eben sagt, wie können wir das als Europa gemeinsam handeln. Im Moment ist es ja noch so, dass jedes Land das selbst festlegt, dass auch das Regime an den Grenzen sehr unterschiedlich ist. Also dass Polen zum Beispiel nach wie vor sehr strikt ist, dass Österreich eben langsam gelockert hat, dass in Frankreich man davon ausgeht, dass demnächst auch Lockerungen, auch was die Grenzen betrifft, kommen. Also da muss man sich jetzt auch überlegen, wie kann man das irgendwie europäisch wieder vereinheitlichen.
Was genau, Katharina, passiert denn jetzt eigentlich gerade an den deutschen Außengrenzen? Wenn da, sagen wir mal, ein Autofahrer an der polnisch-deutschen Grenze ankommt, wird der zurückgeschickt?
Na, das kommt drauf an, was der Grund sozusagen der Reise ist. Also wenn jemand tatsächlich einen driftigen Grund hat, nach Deutschland einzureisen, dann muss man das nachweisen und dann kann man einreisen. Das kann länger dauern. Also an der österreichisch-deutschen Grenze zum Beispiel sieht man ja sehr viel Stau, was natürlich dann für Berufspendler kein besonderes Vergnügen ist. Dann sind nicht alle Grenzübergänge offen. Das heißt, man muss manchmal auch einen Umweg fahren, um den offenen Grenzübergang zu finden, über den man gerade fahren kann. Wer aber keinen driftigen Grund hat, der kann auch zurückgewiesen werden. Also diese Maßnahmen haben dazu geführt, hat das Innenministerium zumindest gesagt, dass an den Grenzen 100.000 Leute bislang zurückgewiesen worden sind. Also das hat schon Auswirkungen und heißt eben auch für den einen oder anderen, an der Grenze ist Schluss und man muss wieder umdrehen. Etwas, was man sich in Europa ja tatsächlich viele Jahre lang nicht mehr vorstellen hat können.
Okay, gut. Und jetzt gibt es über das eben jede Menge Unmut, jede Menge Streit. Welche Rolle spielt denn dabei der Sommer, der ja immer näher kommt? Die Sommerferien, die Reisezeit. Ist das sozusagen auch ein Startsignal oder ein Signal von Leuten, die sagen, hey, wir brauchen im Sommer Reisefreiheit, weil die Leute verreisen müssen?
Also das spielt natürlich eine Rolle, weil der Reiseverkehr, da geht es ja nicht nur um Erholung, sondern da geht es natürlich auch darum, dass der Tourismus einfach ein starker Wirtschaftsfaktor ist in vielen Regionen, vor allem in Grenzregionen. Und das sehen wir jetzt gerade in Österreich, die ja zumindest versucht haben, mit Deutschland sogar ein bilaterales Abkommen zu machen, um deutschen Touristen es zu erlauben, nach Österreich einzureisen, um dort Urlaub zu machen, weil die Österreicher einfach auf die deutschen Urlauber angewiesen sind, weil da gibt es wahnsinnig viele Pensionen, da gibt es schöne Urlaubsregionen und die meisten Urlauber kommen eben aus Deutschland. Und das spielt natürlich eine Rolle und das spielt aber auch eine Rolle in der Überlegung, was eben mit den Grenzschließungen ist und wen man über die Grenze lässt, mit welchem Grund, ob man tatsächlich diesen Urlaubsreiseverkehr zulassen möchte. Und da hat man ja gemerkt, dass zum Beispiel die Bayern ganz stark sagen, Markus Söder, es gibt auch schöne Reiseziele in Bayern, da kann man doch Urlaub machen, also dass man gar nicht möchte, dass die Leute im Ausland Urlaub machen. Auch Heiko Maas hat davor gewarnt, der Außenminister hat gesagt, wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, nochmal eine zweite Rückholaktion zu machen. Also das ist tatsächlich nochmal ein Faktor, der wahrscheinlich auch jetzt mit den Pfingstferien, die kommen, auch mit den Sommerferien nochmal eine größere Rolle spielen wird.
Und Katharina, ist das jetzt nur mein Eindruck? Ich habe diese Äußerung von Maas von vor einigen Wochen auch noch im Ohr. Aber ist das nur mein Eindruck oder siehst du das auch so? Das wird auch langsam so ein bisschen aufgeweicht und immer mehr Leute machen sich jetzt doch Hoffnung, dass es vielleicht doch noch klappen könnte mit dem Italienurlaub diesen Sommer.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass so die Maßnahmen, dass die bei uns in Deutschland auch langsam gelockert werden, in Teilen halt auch den Eindruck vermitteln, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren, was wahrscheinlich aber in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten eben nicht der Fall sein wird. Also da ist die Frage, wie groß wird dann die Enttäuschung sein, wenn gerade der Italienurlaub vielleicht nicht klappt, wenn man Sachen stornieren muss, wenn man dann hier in Deutschland auf die Suche gehen muss nach einer Pension, die wahrscheinlich in Teilen auch schon alle ausgebucht sind, weil eben alle in Deutschland dann Urlaub machen wollen. Also das ist auch so eine Gratwanderung, glaube ich, jetzt auch für die Politik aufzupassen, dass da nicht weiter Unmut aufkommt, dass das auch die Frage des Wirtschaftsfaktors damit reinspielt weiter, also dass man das nicht ganz hinten runterfallen lässt und dass man eben dann guckt, wie können wir das europäisch lösen, wie können wir da vielleicht ein Konzept zustande bringen, das es eben erlaubt, zumindest einen Teil der Urlaubsreisen wieder möglich zu machen.
Wie sieht denn dann jetzt der nächste Fahrplan aus? Du hast ja schon gesagt, 15. Mai, das ist in einer Woche. Bis dahin sollen die Grenzen, die Außengrenzen von Deutschland auf jeden Fall noch geschlossen bleiben, sagt Horst Seehofer. Was passiert dann am 15. Mai?
Naja, das wird erstmal bis zum 15. Mai also verlängert, gilt jetzt für die Binnengrenzen zu Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark und Italien, also auch nicht alle. Und danach, glaube ich, ist man weiter in Gesprächen. Also man merkt schon den Druck im Innenministerium und merkt eben auch, man muss sich da jetzt doch eine weitere Lösung überlegen. Aber das ist ja immer etwas, was so peu à peu verlängert wird, was auch immer übrigens bei der EU-Kommission ja auch immer beantragt werden muss oder angezeigt werden muss. Also das ist ja nichts, was man einfach mal so machen kann als Land, sondern da muss man ja auch nachweisen, warum schließt man die Grenzen. Und wenn sich jetzt die Situation überall entspannt, ist auch die Frage, inwieweit das dann auf europäischer Ebene nicht vielleicht sogar heißt, jetzt muss da was anders gemacht werden, wir können die Grenzen nicht weiter schließen.
Und kann es sein dann, dass dann auch auf europäischer Ebene darüber entschieden wird, dass dann gesagt, hier, wir machen das tatsächlich in Europa jetzt einheitlich, ab einem bestimmten Stichtag sind die Grenzen wieder auf?
Ja, schön wäre es. Ich weiß nicht, ob man sich da einigen kann. Also wir haben es ja erlebt, dass im Moment in den letzten Wochen jedes Land für sich Maßnahmen beschließt, dass sehr stark national gehandelt worden ist und jeder auf sich geguckt hat. Und dass es natürlich auf europäischer Ebene Bemühungen geben wird, das anders zu lösen. Aber da sind viele Länder nach wie vor eben so orientiert, dass man eben vor allem auf sich schaut. Man merkt hier in Deutschland Öffnungsbewegungen, das ist vielleicht in anderen Ländern anders. Und das wird sicher nicht schnell gehen, sich auf einen Konsens zu einigen. Aber ehrlich gesagt finde ich, wäre es für Europa nicht schlecht, das auch hinzukriegen. Sollten sie hinkriegen, nachdem wir jetzt gerade eben wieder erlebt haben, dass es eben, wenn es eine Krise kommt, erstmal nicht Europa im Ganzen im Blick ist, sondern erstmal, dass jedes Land für sich. Und finde ich, ist auch nicht gut für die Zukunft Europas oder kein gutes Zeichen.
Was ist denn dein Eindruck? Was haben diese geschlossenen Grenzen europatechnisch bewirkt in den letzten Wochen?
Naja, ich finde, das ist eigentlich ein Kern, also ein Kern Europas, diese offenen Grenzen, der Schengen-Raum, diese Freizügigkeit, die viel ermöglicht, das ist etwas, was Europa ausmacht und was ja viel zum Beispiel im Europawahlkampf immer wieder nach außen getragen worden ist, auch um junge Leute zu motivieren, sich für Europa zu begeistern. Ihr habt ja offene Grenzen, ihr könnt in jedes Land fahren, man kann auch woanders arbeiten und das ist plötzlich weg. Und da war, glaube ich, kurzzeitig auch die Befürchtung, was passiert, wenn das jetzt so bleibt. Also wenn Europa jetzt wieder zu einem Gebilde geschlossener Grenzen wird. Aber ich habe gleichzeitig auch das Gefühl, dass es so langsam in diese Richtung geht, dass man jetzt merkt, was diese offenen Grenzen eigentlich auch wieder für einen Vorteil haben. Also sozusagen, wenn etwas weggenommen wird, dass es einem noch mehr zeigt, was einem dann fehlt. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es jetzt wieder eben eine Bewegung gibt, um auch diese offenen Grenzen stärker wieder, ja, also das einfach wertzuschätzen, was man hat.
Aber es ist eigentlich ja Wahnsinn, wie schnell wir uns daran gewöhnt haben oder wie wir das sozusagen hingenommen haben, dass die Grenzen einfach dicht gemacht wurden in dieser Krise.
Ja, das stimmt. Das ist aber, glaube ich, mit vielen Maßnahmen passiert, dass man sie erst mal hingenommen hat, einfach weil die Dimension der Krise ja nicht so absehbar war. Also wir haben ja viele dieser Einschränkungen wirklich hingenommen. Aber das ist ja jetzt in allen Bereichen zu sehen, sei es die Versammlungsfreiheit, dann zum Beispiel auch Gottesdienste, solche Geschichten. Also dass es jetzt in allen Ecken und Enden eben eine Gegenbewegung gibt, dass man sagt, wir können das nicht auf Dauer einschränken. Das hat Folgen und das sind Dinge, die uns ausmachen und das sind Dinge, die wichtig sind. Das sind wichtige Rechte, die wir haben. Und das, glaube ich, passiert jetzt eben so langsam, dass man das eben jetzt erkennt und dass es da jetzt auch die Gegenbewegung gibt.
Gut. Das hoffen wir, dass das so ist und dass es diese Erkenntnis gibt. Und warten natürlich mal gespannt, was passiert mit den Grenzen in Europa. Könnte sich ja einiges ändern in den nächsten Tagen. Katharina in Berlin, vielen Dank.
Gerne.
Europa, die Grenzen und der 8. Mai. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag an diesem 8. Mai 2020. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt's wieder am Montag ab 17 Uhr. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.